Der Aussah hat für unseren Jonas viel Mut gekostet. Unser David, der ist mittlerweile schon beim 5-Meter-Brett. Und es gibt ja auch welche, die schon vielleicht vom 10-Meter-Brett gesprungen sind. Gibt es welche hier, die schon vom 10-Meter-Brett gesprungen sind? Wow! Also ich habe es nur zum 7,5-Meter-Brett geschafft. Und ich weiß noch, wie ich da oben stand. Also selbst da sah das Becken relativ klein aus. Und man denkt dann plötzlich, man trifft da gar nicht rein. Aber ich bin dafür mit dem Kopf vorausgesprungen. Also sah gut aus. Ja, und dann die Jugendliche haben ja auch so ihre Mutprobe. Ich vergesse nie, wie so 3 Köpfe an unserem Fenster vorbeiflitzten. Es war Winter, also die waren nicht auf dem Fahrrad. Als ich dann geschaut habe, waren die auf dem Snowboard. Da war unter anderem der Clemens Fischer dabei, der Timo Kraft und der Tobias Bareis. Die haben dort den Obere Wase als Sprungschanze genommen und dann unendlich geschwind der Straße, wo es dann ein bisschen ewig ist, das war so der Sprungtisch und dann sind sie Richtung Leintal runtergeschanzt. Also ich habe auch gedacht, da gehört echt Mut dazu. Und dann als Erwachsene, ja, brauchen wir da immer noch Mut? Machen wir da Mutprobe? Also ich habe neulich im Fernsehen eine alte Frau gesehen, aber die war wirklich schon alt, 90 Jahre. Und die ist in ein Flugzeug gestiegen und ist da rausgesprungen. Mit dem Fallschirm und einem Tandemsprung. Und das war nicht jemand, die das schon ewig gemacht hat. Die hat sich das noch vorgenommen, das zu machen. Und dann hat man so Bilder gesehen, wenn dann so die Haut flattert. Und ja, also für mich selber hört da, glaube ich, der Spaß auf. Da hätte ich, glaube, das kann man mir nie mehr vorstellen, dass es so nochmal was wagt. Aber man weiß es nicht. Ja, über Mut und Ermutigung möchte ich heute predigen. Vor einigen Wochen ist mir das Thema so ins Bewusstsein gekommen. Zum einen erschreckten mich so die Nachrichten in den Medien über das Weltgeschehen. Das machte mir irgendwie Angst und auch diese Unberechenbarkeit momentan. Und zum anderen habe ich so an meine Kinder denken müssen, dass ich da oftmals so ein bisschen vorsichtig bin. Lass dies, lass das und ja, ermutige sie eigentlich wenig, dass sie was wage. Mit der Gefahr, dass auch mal was schief läuft. Aber ich habe gedacht, das müsste ihnen eigentlich gut tun, manches Mutige zu tun, dass auch ihr Selbstvertrauen ein bisschen gestärkt wird. Und wenn man dann mal so in der Bibel schaut, wie oft dieses Wort Mut vorkommt, dann kommt man so auf ca. 40 Stellen. Und ich möchte euch da mal ein paar vorlesen. So sagt zum Beispiel David zu den Israeliten, als sie gegen die Philister gekämpft haben, in 1. Samuel Kapitel 17, Vers 32, und David sprach zu Saul, seinetwegen lasse keiner den Mut sinken, dein Knecht wird hingehen und mit diesen Philistern kämpfen. Im Buch Nehemia, als die Juden die Stadtmauer von Jerusalem nach der babylonischen Gefangenschaft wieder aufbauten, spielte der Mut auch eine wichtige Rolle. So heißt es in Nehemia Kapitel 3, Vers 38, aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe. Und das Volk gewann neuen Mut. Den Feinden Judas entfiel damals der Mut, als sie sahen, dass Gott mit den Juden war. Nehemia 6, Vers 16. Und als alle unsere Feinde das hörten, fürchteten sich alle Völker, die um uns her wohnten. Und der Mut entfiel ihnen, denn sie merkten, dass dies Werk von Gott war. Na, und in Sprüchen gibt es immer wieder interessante Aussagen Salomos zum Thema Mut. So kann er zum Beispiel sagen in Sprüche 15, Vers 15, ein Betrübter hat nie einen guten Tag, aber ein guter Mut ist ein tägliches Fest. Und Sprüche 18, Vers 14, wer ein mutiges Herz hat, weiß auch im Leiden zu halten. Wenn aber der Mut da niederliegt, wer kann's tragen? Und noch 2 Stelle vom Neuen Testament. Hebräer 12, Vers 3, werdet nicht müde und lasst den Mut nicht sinken. Und 1. Korinther 16, Vers 13, wachet, steht im Glauben, seid mutig und stark. Was heißt überhaupt Mut? Wofür brauchen wir Mut? Ist nur derjenige ein mutiger Mensch, der so aus dem Flugzeug springt, mit so einem Fallschirm hinten drauf von mir aus? Oder ist es noch mehr? Unsere deutsche Sprache verwendet dieses Wort oft auch in Kombinationen. So reden wir zum Beispiel von Demut, Langmut, Hochmut, Kleinmut, Schwermut, Übermut, von der Sanftmut, Hans Helmut. Ich sehe dich gerade. Auch im Namen wird es mit. Auch im Namen wird es manchmal verpackt. Und ich denke, das hat auch Bedeutung gehabt, als Namen entstanden sind, dass man jemand was dazu spricht. Also Mut zu heißen, haben, heißt also weitaus mehr als irgendwelche mutige Mutproben zu machen. Da steckt mehr drin. Mut hat etwas mit Stärke, Kraft, Freude, Selbstsicherheit, Glauben an sich selbst zu tun. Der Mutige ist auferbaut, gefestigt, ermuntert, zuversichtlich, getragen, gewiss, fröhlich. Mut ist eine Einstellung unseres Herzens und weitaus mehr, als mit rhetorischen Tricks sich irgendwie Mut zuzusprechen oder sich vielleicht sogar Mut zuzudrinken. Der Mutige hat keine Angst, fürchtet sich nicht, hart zuversichtlich. Und wer Mut hat, ist auch manchmal kreativ, denke ich, genug, um schwierige Lebenssituationen anzugehen und zu lösen und vielleicht sogar noch Freiraum für den Nächsten zu haben. Der Begründer der Individualpsychologie, Alfred Adler, sagt einmal, das Selbstvertrauen des Kindes, sein persönlicher Mut, ist sein höchstes Glück. Mutige Kinder werden auch später ihr Schicksal nicht von außen erwarten, sondern von ihrer eigenen Kraft. Ich habe mal eine Tabelle vorbereitet, wo man die Kennzeichen eines entmutigten und eines ermutigten Menschen sieht. Also die Kennzeichen eines ermutigten Menschen und seine Überzeugungen, die seht ihr dann rechts. Selbstsicherheit, ich bin jemand. Oder Geborgenheit, ich bin angenommen. Tatkräftig sein, drückt sich aus in, ich kann etwas. Verantwortlich sein, ich muss und will etwas beitragen. Risikobereit, ich kann wieder aufstehen, wenn etwas schief geht. Und die Kennzeichen eines entmutigten Menschen, Unsicherheit. Ich brauche jemanden, der mir Sicherheit gibt. Unzufriedenheit, immer mir passiert sowas. Verängstigt sein, es wird wohl wieder schief gehen. Misstrauen, die anderen wollen mir nur Böses. Und manchmal auch humorlos, das Leben ist ein bitterer Ernst. Danke, Joni. Genau. Ja, ist unsere Gesellschaft vielleicht sogar eine Entmutigungsgesellschaft? Mut ist in unserer Zeit eigentlich eine wichtige Sache, denn es gibt so viele Dinge gerade in der Welt, die uns entmutigen können. Wenn man so in die Medien schaut, die Tag für Tag so auf uns einprasseln, dann sieht die Zukunft manchmal echt schwierig aus, denke ich. Und keine Woche geht mir eigentlich rum ohne irgendwelche terroristische Anschläge. Also früher habe ich irgendwie entspannter manche Nachrichtensendungen gesehen. Heute macht man das schon Sorge aus. Und Donald Trump, wenn man einfach mal in die letzten Wochen denkt, erst dieser Vergeltungsschlag in Syrien, dann ist er da einfach mal mit seiner Militärflotte Richtung Nordkorea, um denen ein bisschen Angst zu machen, hat dann doch nicht ernst gemacht. Und ein Stück weit auch wieder jetzt gerade durch so eine Person ein kalter Krieg mit Russland entstanden. Und was mir bei seinem Vorgehen meinte ich eher Angst macht, sind nicht seine Handlungen, sondern mit welcher Unberechenbarkeit auch er das bringt. Und da sieht man wieder, Mensch ist Mensch und von heute auf morgen kann einer irgendwo am Ruder sein und wer weiß, was dann passiert. Oder auch Erdogan stichelt momentan auch sehr bei uns rum und droht uns mit Vergeltungsschlägen. Was auch immer das heißt, aber auch er spielt mit der Angst bei Menschen und hofft, dass sie dann was ändern. Aber auch Dinge in unserem Alltag. Vielleicht hat irgendeiner schon mal in seiner Berufsunfähigkeit Bewerbungen schreiben müssen und ist irgendwo über die 20 rausgekommen. Das kann schon entmutigen. Oder auch ein Schüler, der immer wieder mit schlechter Note heimkommt. Das kann entmutigen. Der Psychologe Michael Tietze sagt es einmal so: Wir leben in einer Entmutigungsgesellschaft, weil unsere Leistungsmaßstäbe sehr hoch sind. In unserer Gesellschaft zählt nur das Siegen. Wir haben eine so große Sehnsucht danach, jemand zu sein. Unsere Gesellschaft sagt uns ein Stück weit, es ist nie gut, es ist nie groß, es ist nie schnell, profitabel genug. Du musst besser, schneller, größer sein. Du musst ein besserer Mensch werden. Die Ziele dieser Gesellschaft sind hoch und wer nicht mithalten kann, versinkt in Bedeutungslosigkeit. Fatal wird es dann, wenn Menschen in ihrem eigenen Leben zu dem Urteil kommen, ich bin nicht gut genug. Wie entmutigt muss so ein Mensch sein, der zu diesem Urteil über sein Leben kommt? Ich bin nicht gut genug. Ich habe dich gut gemacht und gut geschaffen, spricht Gott in der Bibel. Und es bleibt auch dann gültig, wenn Defizite in unserem Leben sind. Und sind wir ehrlich, jeder hat diese Defizite und schleppt sie auch weiter. Manches wird besser, aber irgendwo stößt er immer wieder an gewisse Punkte, wo er feststellt, da bin ich ein Stück weit mit Defizite belastet. Und jetzt wäre es dran zu überlegen, soll mich das jetzt entmutigen oder darf ich in Gott das auch anders sehen? Pastor Klaus Eickhoff hat in seinem Bücher einmal so einen Olympia-Boxkampf geschildert, wo es viel über Er- und Entmutigung geht. Ich möchte euch da mal teilhaben lassen, weil ich es so ganz witzig fand. Ich zitiere: Ein Fernsehreporter hält zwischen den Runden sein Mikrofon in die Ecken der Fighter. Ich erlebe, wie zwei Trainer ihre Schützlinge ermahnen. Der eine ungefähr so: Jimmy, ich glaube an dich. Felsenfest, wir alle. Du hast es drauf. Bleib ruhig. Konzentrier dich. Du bist groß. Du bist stark. Wir stehen alle hinter dir. Die ganze Crew. Die ganze Nation. Wir sind stolz auf dich. Du stehst gut auf deinen Beinen. Ganz locker. Toll, du packst es bestimmt. Vergiss deine Linke nicht. Die ist großartig. Die musst du bringen. Pass auf deine Rechte deines Gegners auf. Die ist gefährlich. Wir glauben an dich, Jimmy. Du bist Weltklasse. Der andere, offensichtlich ein Deutscher. Was denkst du dir bloß, du alte Pflaume? Wir sind hier nicht in Kleinkleckersdorf auf der Kirmes. So kannst du mit deiner Oma boxen, aber nicht auf der Olympiade. Du bist die größte Träne aller Zeiten. Ist doch wahr, ey. Hast wohl schon die Hosen voll, hä? Ist eine Schande, Mann. Schade um das Ticket, das hier gekostet hat. Reiß dich zusammen, du Memme. Jetzt kommt Runde 3. Schlaf weiter, du Penner. Gute Nacht. Was glaubt ihr, wer diesen Boxkampf gewonnen hat? Ja, es gibt Kulturen, da ist das völlig anders. Der eine, der Jimmy, das war sicher ein Amerikaner. Und dort ist eine ganz andere Kultur auch wie bei uns. Da wird eigentlich Auferbauung 100-fach stärker ausgedrückt als bei uns in Europa und insbesondere, denke ich, auch bei uns Deutsche. Für uns klingt es oft übertrieben vielleicht. Alles ist toll, incredible, alles ist great. Wenn man den Trump hört, da ist alles great immer bei ihm. Aber warum tun sie das? Ich denke, weil sie es ein Stück weit auch in ihrer Familie so gelernt haben. In Amerika ist eine Kultur entstanden, die ein viel positiveres Denken hat, als wir in Deutschland. Dominik war schon ein Jahr in Amerika. Ist das ein Stück weit so? Sind die positiver drauf?
Zumindest
erspielt. Okay.
Ja. Nach
außen ja, wir sind eher in der Gefahr, vielleicht, dass wir auf der anderen Seite des Pferdes runterrutschen. Dass man alle zurechtstutzen möchte, kritisieren möchte. Und vielleicht ist tatsächlich die Wahrheit dann auch in der Mitte. Ja, so unterschiedlich wie bei den beiden Boxern kann es sein. Und das Blöde ist nur, wir können uns nicht unsere Trainer, unsere Eltern, unsere Chefs, unsere Arbeitskollegen aussuchen. Wie werde ich dennoch ein ermutigender Mensch? Wenn wir heute ermutigte Menschen werden wollen, dann müssen wir wieder neu die Wahrheit Gottes über unser Leben hören. Wer Mut finden und schöpfen will mitten in dieser Welt, braucht so etwas wie eine neue Identität in Christus. Wenn ein Mensch sich seiner Gotteskindschaft real bewusst wird, wie sah Susanne heute am Anfang sagt, ich bin ein Kind Gottes, dann kann ein neuer, ein anderer und damit auch ein mutiger Mensch werden. Was sagt denn Gott über mein und dein Leben? Gott sagt, ich habe eine Berufung für dich, ich habe einen Segen für dich, ich habe Reichtum für dich, ich bin durch Jesus heilig und tadellos in Gottes Augen. Ich bin ein Kind des einzigen und wahren lebendigen Gottes. Ich habe den Geist der Liebe, der Kraft und der Zuversicht. Die menschliche Art, mit Minderwertigkeit umzugehen, ist mehr zu leisten. Sie lebt nach dem Wenn-Dann-Prinzip. Wenn ich besser bin, dann bin ich anerkannt. Wenn ich gut bin, dann habe ich Wert. Wenn, dann. Als Christ darf ich nach einem anderen Prinzip leben. Als Christ darf für mich gelten, weil, deshalb. Weil Christus mich erlöst hat, deshalb bin ich ein geliebter Mensch. Deshalb bin ich wertvoll. Beim Wenn-Dann-Prinzip will der Mensch sich beweisen, dass er jemand ist, dass er nicht klein und schwach ist. Der Mensch wird zu seinem eigenen Antreiber, aber es reicht nie. Das Gefühl des Ungenügens, des Minderwerts verlässt ihn nicht. Er hört nicht auf, sich mit den Stärkeren, den Besseren, den Heiligeren, den Begnadeteren zu vergleichen. Im Weil-Deshalb-Prinzip finden wir Ruhe. Dort ist auch die Quelle, aus der ich Mut schöpfen kann. Die entscheidende Frage lautet, wem will ich glauben, wem will ich vertrauen? Meinem Bild von mir, meiner Meinung von mir, der Meinung anderer von mir oder dem Bild von Gott, der Meinung von Gott? Es geht darum, was Gott über mich gesagt hat, das ist Wahrheit. Gott will, dass wir dem vertrauen. Was sagt uns Gott nochmal? In Christus bin ich so, wie ich bin, gut genug. Christus lebt in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Seele schreit, aus dir wird nichts. Der Geist sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Die Seele sagt, mich will keiner. Der Geist sagt, ich habe dich je und le geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Wenn wir durch Christus befreit sind vom Nichtgenügen zum echten Wert, dann macht uns das fähig, Geltungsstreben, Ehrgeiz, Streben nach Überlegenheit, Streit, Zank und so weiter auch abzulegen. Wenn wir anfangen können, unser Leben so zu sehen, werden wir Schritt für Schritt zu ermutigten Menschen und das will Gott. Und vielleicht können wir dann aus der Position auch leichter wieder andere ermutigen. Deshalb stelle ich die Frage, wie kann ich andere Menschen ermutigen? Wie kann ich meine Kinder, meine Frau, wie kann ich euch ermutigen? Wie kannst du konkret ermutigen? Ich habe da mal so ein paar Sachen aufgezählt. Wie wär's mit einem netten Wort? Das ist genauso schnell gesagt wie ein doofer Spruch. Auf jemanden zuzugehen, etwas Nettes zu sagen, das ihn aufrichtet. Oder ein Kompliment. Wir sind oft so eher so sparsam mit Komplimente. Hey, du bist toll angezogen. Ich finde es voll schick, was du anhast. Das gefällt meiner Tochter zum Beispiel ganz arg, wenn ich so auf sie zugehe und sie da auch mal als drauf ansprich. Oder das hat mir echt gefallen, was du gestern gemacht hast. Oder ich finde es super, dass du so geduldig deine Klassenarbeit vorbereitet hast. Bis zu dem oft banalen Satz, das Mittagessen hat gut geschmeckt. Auch das ist ein Ausdruck von einem Kompliment. Und wenn noch ein Danke dabei ist, umso besser. Aber wir tun es oft so schwer, solche Worte zu sagen. Ich denke, das ist auch ein Stück weit Übung. Manchmal kann Ermutigung aber auch heißen, jemand Trost zu spenden. Da ist der Gottesdienst vorbei, alle Ströme zum Ständerling, Yippie, Kaffee. Und ich laufe dann noch vielleicht rum und überlege, mit wem möchte ich noch was sprechen. Und dann sehe ich plötzlich jemanden in der Ecke, vielleicht relativ traurig stehen. oh, das muss ich mir jetzt nicht vielleicht heute auch noch antun, denke dann vielleicht und überlege schon, wie ich an der Person vielleicht vorbeikomme und nicht auf sie zugehen muss. Und da muss eigentlich ein Stopp rein. In solche Momente, wenn es uns schon bewusst wird, denke ich einfach, sollte man dann auch die Möglichkeit wahrnehmen, hinzugehen und fragen, hey, was ist los? Und vielleicht einfach nur zuhören, wenn man auch nicht die Worte hin. Oder vielleicht der Person dann zu sagen, und ich bin trotzdem überzeugt, Gott ist auf deiner Seite. Ich denke, so ein Mensch wird anders nach Hause gehen. Da wird vielleicht auch daheim noch was passieren. Wir sind vielleicht in einem Moment, wo es uns besser geht und können das auch klar aussprechen. Die Person selber ist vielleicht an dem Punkt, wo sie gerade kein Licht sieht. Oder warum nicht ein kleines Geschenk? Man sagt ja so, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Einfach zeigen, dass ich an dich gedacht habe. Als ich vor ziemlich genau 5 Jahren mit der Lungenembolie im Krankenhaus war, da habe ich auch so ein kleines Geschenk bekommen. Da hat mir die Andrea Barey so ein Büchle geschickt mit Sprüche drin. Und es waren Sprüche, die kamen zum rechten Zeitpunkt an den rechten Ort. Und es war ein doppeltes Geschenk noch. Ich habe auch nur denken müssen, Mensch, da hat jemand an dich gedacht. Hat mich sehr gefreut. Oder wie wäre es mal mit Dank für gute Arbeit, für gute Dienste? Ich nehme jetzt einfach mal ein paar Leute raus. Danke, lieber Thorsten und alle in der Gemeindeleitung, dass ihr Verantwortung über uns nehmt. Oder danke, liebe Iris und alle Alena. Ich will jetzt nicht alle, die da drin sind und alle, die mithelfen, einfach unsere Kinder zu unterrichten, jetzt unten in der Sonntagsschule, sie zu bespaßen. Die Miri ist nicht da, die habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich finde es auch immer genial, wie sie an unserer Jugend dranbleibt, mit viel Geduld, Skifreizeiten organisiert und vieles mehr noch. Also es ist echt überraschend, sie macht ja nicht nur hier in der Jugend mit, sie guckt immer mal wieder, wo sie mitarbeiten kann. Oder auch vorher die Pfadis, ich finde es auch immer wieder, Raffaella sehe gerade, euch auch vielen Dank. Ein Stück weit macht ihr unbewusst und bewusst Missionsarbeit an viele Kinder hier in Welsheim, aber auch an Eltern in eure Gruppenstunden. Danke, Ingeborg, dass du für uns viele Termine zusammenstellst, für den Gemeindebrief. Danke, die Erika, wie gehört vorher, die, wo ist sie, Erika? Ja, da hinten sitzt, genau. Und auch alle, die hier diesen Raum immer wieder so schön schmücken. Die Susanne habe ich leider nicht länger gesehen, aber ich muss auch immer wieder an Susanne denken, wenn sie ja putzt. Sie kriegt ja ein bisschen Geld, glaube ich, dafür, aber dennoch, wenn sie es nicht machen würde, ich glaube, ich kenne das aus meiner alten Gemeinde, da müsste viel mehr hier mithelfen und müsste hier sich in irgendwelche Liste eintragen. Danke Anna und alle Musiker, dass wir jeden Sonntag immer wieder auch Musik dabei haben, Lobpreislieder singen können. Danke Joni, der daneben sitzt, und sein Team für die Tontechnik, dass auch unsere Ältere einfach gut mithören können, wenn hier vorne jemand steht. Der Nico ist nicht da, der Gideon auch nicht, habe unsere die Räume verschönert mit alle Helfer dabei. Ja, und dann Vivian, habe ich auch noch drauf. Einfach danke, dass du dich auch verantwortlich um den Ständerling kümmerst und unsere Freizeit nächstes Jahr. Und danke auch Roland und alle, die die Fahrdienste übernehmen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und zum Schluss auch danke Susanne und alle Moderatoren durch die Führung, durch den Gottesdienst. Und eine Gruppe, die möchte ich auch noch ansprechen zum Schluss, sind die, die für den einen oder anderen beten. Danke auch an alle Beter, die wissen um manches Problem von einzelnen Leuten und da immer wieder regelmäßig dran denken. Und die, die in Not sind, wissen darum, dass hier Leute sind, die für sie beten. Wir nehmen das oft viel zu selbstverständlich. Viel zu selten sagen wir vielleicht Danke für solche Dienste. Ich fand es toll, dass der Thorsten letzte Woche kurz der Walter und sein Predigtteam angesprochen hat. Das gibt so eine kleine Extra-Motivation, mitzuarbeiten. Ich finde, solche Aktionen sind immer wieder toll. Auch wenn man denkt, ja, das ist schon nichts Besonderes. Aber der Einzelne, der dann vielleicht da sich angesprochen fühlt, für den ist es was Tolles. Das ist ein Ausdruck einfach von Wertschätzung von dieser Arbeit. Haben wir es auch in unseren Familien gelernt, einander Danke zu sagen? Nicht nur heute, wenn jetzt Muttertag ist, sondern das ganze Jahr. Haben wir als Eltern es gelernt, unseren Kindern zu danken, wenn sie etwas zur Familie beitragen, wenn sie nach dem kleinen Bruder schauen oder einfach nur Platz auf dem Sofa machen, wenn sie ihr Zimmer schon nach der ersten Aufforderung aufräumen oder was ganz selten vorkommt, ohne dass man was sagt, gibt es eigentlich kaum. Aber auch die jungen Leute dürfen ruhig uns Eltern Danke sagen. Danke, dass wir heute was Tolles zusammen machen konnten. Oder danke, dass du mir bei den Hausaufgaben geholfen hast. Und wenn andere dankbar sind, wirst du auch gerne anderen danken. Und was passiert? Unsere ganze Lebensqualität steigt doch dadurch, wenn wir uns durch Danksagung gegenseitig ermutigen. Zum Schluss meine Lieblingsstelle in Bezug auf uns als Gemeinde. Ich habe sie, glaube ich, schon mal gebracht, aber ich lese sie immer wieder gern vor. Hebräer 10, Vers 24. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Dazu sind wir als Gemeinde aufgefordert und es wünsche uns auch, dass wir uns gegenseitig ermutigen und ermuntern und dass wir begreifen, dass wir in Gottes Augen durch Jesus heilig und tadellos sind und wie es ja eingangs gesagt wurde, seine geliebten Kinder. Amen. Jetzt gibt es noch ein Segenslied. Ja, Herr, segne alle Mütter, segne alle Väter, segne jeden Einzelnen von uns. Und so bitten wir dich auch, dass du uns segnest und behütest, dass dein Angesicht leuchtet über dir und er sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.